Ja, auch heute beschäftigen wir uns mit den Seligpreisungen, mit den zu Beglückwünschungen. Und wir sind ja jetzt schon einige Wochen damit unterwegs. Und die Seligpreisungen sind ja immer so aufgebaut, dass selig oder zu beglückwünschen sind die. Und dann folgt eine Handlung und dann folgt eine Verheißung. Und das haben wir ja auch in den letzten Wochen gehört. Eine Verheißung ist zum Beispiel, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Oder dass man das Erdreich besitzen wird. Meine letzten Predigt ging es darum, dass wir Gott schauen werden. Also es fügt sich immer an diesen Glückwunsch eine Verheißung auch an. Und bei der heutigen Seligpreisung ist eine Verheißung, die ist schon gewaltig. Wir lesen das heute, selig sind die, und denn sie werden Kinder Gottes heißen, so wird es übersetzt, politisch korrekt. Manchmal wird dann auch übersetzt, sie werden Söhne und Töchter heißen, weil wir wissen ja, wenn im Alten und Neuen Testament Männer benannt werden, da gehört der Rest auch dazu. Das war früher so. Aber, und das ist jetzt nicht verwunderlich, in dem Text, um den es heute geht, in dieser Seligpreisung steht dann, sie werden Söhne Gottes heißen. Und das ist wichtig, nicht weil die Töchter dann ausgeschlossen sind, sondern weil das ein Anknüpfungspunkt ist. Denn Sohn Gottes ist eine Bezeichnung, ist ein Titel für Jesus Christus. Und das muss man sich jetzt so ein bisschen vor Augen halten, die Wirklichkeit dieses Mannes, der ja als Sohn Gottes dann in diese Welt gekommen ist, als der eingeborene Sohn vom Vater, durch den alles geworden ist. Und wenn in dieser Seligpreisung, um die es heute geht, dann gesagt wird, sie werden Söhne Gottes heißen, dann geht es eben nicht nur darum, dass jetzt irgendwelche Männer gemeint sind und die Frauen nicht, sondern es geht zuallererst darum, dass wir das vor Augen haben, dass wir wie Christus sein werden, wie dieser Mann aus Nazareth. Und dazu gehören dann natürlich auch Männer und Frauen. Aber von daher ist es in dieser Beschreibung eben dann auch wichtig, sie werden Söhne Gottes heißen. Und das soll dann anklingen. Kann das sein, dass ich dann so wie die Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hatte, ich in so eine Beziehung hineingenommen werde? Natürlich. Weil Jesus hat ja uns dann auch gesagt, dass wir beten sollen, Vater unser im Himmel. Und auch daran wird es eben deutlich, dass wir in so eine Wirklichkeit mit hineingenommen werden, die schon auch spannend ist. Und der Andreas hat es ja am Anfang schon erwähnt, du hast, glaube ich, die Übersetzung dann gewählt, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden dann eben Gottes Söhne, Klammer auf, Frauen natürlich auch, Klammer zu, heißen. Und das ist eine Übersetzung, die Luther so dann gewählt hat. Man kann sich so ein bisschen darüber streiten, ob die Übersetzung gut ist, eigentlich ist es hier ein bisschen anders gemeint. Aber es geht erstmal darum, selig sind die, die Frieden stiften. Selig sind die Friedensstifter. Eirene ist das griechische Wort dafür. Und dieser Begriff, was in der griechischen Wirklichkeit eine große Bedeutung hat, ist eben so die Beschreibung, dass es gerade keine Kriege gibt, dass es keine Konflikte gibt. Das ist das, was Eirene erstmal meint, also im profanen, im griechischen Sprachgebrauch. Und wenn man sich so die großen Philosophen anschaut, die eben so im 2., 3., 4. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, dann entdeckt man auch, dass wenn sie über Politik nachgedacht haben, wenn sie über den Staat nachgedacht haben, Eirene, also Frieden, ein wesentliches Thema war. Das galt es anzustreben. Weil man kannte natürlich auch in der damaligen Zeit schon die Momente, die Augenblicke, die Zeiten, in denen es eben nicht friedlich zuging, in denen Konflikte das miteinander bestimmt haben. Und deswegen war es schon auch so eine Regierungskunst, eben diesen Frieden, diese Eirene herbeizuführen. Und das ist erstmal das, was bei diesem Begriff auch anklingt. In der Zeit, in der Jesus gelebt hat, wo er diese Worte gesagt hat, stand Palästina ja unter... war Palästina beherrscht von dem Römischen Reich. Und das war natürlich auch etwas, was immer wieder zu Konflikten geführt hat, wo man auch gucken musste, wie kann man diese Konflikte befrieden. Und da gibt es ja unterschiedliche Wege dann auch. Es gab die Zeloten, von denen habt ihr ja auch schon gehört, die Zeloten, die gesagt haben, wir müssen gegen diese Besatzungsmacht mit Gewalt vorgehen. Das sind die, die uns unterdrücken, das sind die, die uns dann auch irgendwie hindern, das zu leben, was wir leben wollen und den Glauben auszuleben, so wie wir es wollen. Und wir müssen dagegen mit Waffengewalt vorgehen. Wir merken eine alte Geschichte, die also ja, bis in diese Stunde hinein auch aktuell ist, auch von dem Denken, auch von den Lösungsansätzen her. Und so wurde Jesus auch immer wieder als der Sohn Gottes, als der König Israels, ja irgendwie so ein bisschen in die Richtung gedrängt. Man sagt ja, dass Judas vielleicht jemand war, der ihn so in diese Richtung drängen wollte, nun endlich mal aufzuräumen in Palästina, in Israel. Die Besatzer rauszuwerfen und sie rauszuschmeißen. Und da gab es eben im Mai 66 den Aufstand der Zeloten. Und Nero, der damals Kaiser war, schickte dann noch mehr Truppen eben in das Land, um den Aufstand niederzuschlagen. Nero starb dann kurz oder zwei Jahre später, hat sich das Leben genommen und Vespasian wurde dann sein Nachfolger und er sandte seinen Sohn Titus dann nach Israel oder nach Palästina, nach Jerusalem, um dafür Ruhe zu sorgen. Weil die Zeloten haben gesagt, wir müssen gegen die Besatzer kämpfen, wir müssen uns wehren, wir müssen sie rauswerfen aus unserem Land. Und ich denke mal, ihr wisst es ja, im Jahr 70 kam es dann eben dazu, dass Titus Jerusalem eingenommen hat und der Tempel, der zweite Tempel, dann zerstört wurde. Und von diesem Augenblick hatte Israel eben keine, auch politische, aber auch religiöse Mitte mehr in seinem Leben. Und es ging hinaus, ich sag mal, in die Welt. Und dass es dieses Volk überhaupt noch gibt, also wenn man da kurz mal drüber nachdenkt, es ist ein Wunder. Weil ohne Heimat, ohne religiöse Mitte, also was der Tempel ja war, dann 2000 Jahre zu überleben und sich nicht zu assimilieren, also aufzulösen in den Völkern oder in den Ländern, wo man dann hingezogen ist, das ist schon eine spannende Geschichte. Aber das war dann das Ende eben vom Lied. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, Jerusalem wurde dann auch eingenommen, der Tempel wurde zerstört. Selig sind die Frieden stiften. Und wir merken, damals wie heute fällt das in eine Zeit hinein, fällt das auch auf einen Boden, der geprägt ist, egal in welcher Zeit wir dann auch leben, eben davon, dass es unterschiedliche Ansätze auch gibt von dem, wie man auch ja, mit den Herausforderungen, mit den Konflikten in dieser Welt umgehen soll. Und Jesus sagt eben nicht, und das ist so ein bisschen selig, die Friedfertigen, da hätte er höchstwahrscheinlich einen anderen Begriff benutzt. Weil friedfertig, ja, man kann über Eck dann auch zu diesem Begriff kommen, aber friedfertig heißt so, naja, ich tue keiner Fliege was zu Leide, irgendwie so ein bisschen. Und naja, aber was Jesus hier sagt, ist, selig sind die Friedensstifter, die Frieden stiften. Nicht nur die sich irgendwie friedlich verhalten, so in ihrem Umfeld, das kann ja auch friedenstiftend sein, aber Jesus sagt ganz, ganz auch klar, selig sind die, die Frieden stiften. Also die, die etwas für den Frieden tun. Und natürlich gehört Gebet auch dazu, und ist ja, aber da kommt noch mehr dazu. Selig, sagt er, sind die, die Frieden stiften, und dann, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Sie werden, ich übersetze das jetzt mal frei, sie werden auf, wenn ich Jesus wäre, sie werden auf eine Stufe mit mir und mit meiner Person, mit meinem Beziehungsverhältnis zum Vater gesetzt. Selig sind, die etwas für den Frieden tun. Jetzt kann man natürlich überlegen und muss man überlegen, was kann man tun? Und da gibt es jetzt so zwei Unterscheidungen, habt ihr bestimmt auch schon mitgekriegt, so aus der Geschichte. Dann hört man zum Beispiel in den Nachrichten, naja, ob jetzt Israel oder woanders, da sind gerade die Falken an der Regierung. Habt ihr vielleicht schon mal mitgekriegt. Und im Gegensatz sind dann eben die Tauben. dass dieses Bild wird auch im Finanzwesen und so benutzt, aber gerade auch eben, wenn es um Frieden geht und um Politik, die man betreibt, um zum Frieden hinzukommen, unterscheidet man Falken und Tauben. Das sind zwei unterschiedliche Wege. Leider bin ich zu spät drauf gekommen, deswegen habe ich nur so ein Nachfolgemodell hier. Ja, also nicht, dass irgendjemand eigentlich ist nichts Echtes. Aber die Firma Colt hat Mitte des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts einen 45-kalibrigen Colt verkauft. Und der hatte einen Namen. Wisst ihr, wie der hieß? Peacemaker. Friedensstifter, übersetzt Peacemaker ins Englische. Und das haben die dann verkauft, also jetzt nicht so, sondern das haben die verkauft als Friedensstifter. Ihr werdet höchstwahrscheinlich schon ahnen, das sind nicht die Falken, sind nicht die Tauben, die sowas machen, sondern das sind dann die Falken. Michael Wolfson, ich hatte ihn ja schon mal hier zitiert, der Historiker und Publizist, der sagt, die Frieden schaffen in dieser Welt, das sind die Falken, nicht die Tauben. Kann man mal drüber nachdenken und ist auch nicht ganz verkehrt. Es gibt auch ein paar Tauben, die Frieden geschaffen haben, aber... Und so ein Peacemaker, ja, der regelt die Geschichte. Und der macht es eindeutig. Weil dieser Peacemaker, und jetzt muss man sich eben in die damalige Zeit zu versetzen, also ihr habt ja alle schon mal diesen oder jenen Western gesehen, dieser Peacemaker sorgt dafür, dass endlich Ruhe ist im Laden. Und wodurch? Natürlich, dass er den, mit dem man einen Konflikt hat, zur Ruhe stellt, zur Ruhe bringt. Wodurch? Ihr wisst es. Das ist eine Variante, das war vor 2000 Jahren so, davor so, danach so, bis zum heutigen Tag. Das ist eine Variante, wie man Frieden schaffen kann. Peacemaker hieß der.
Wenn der andere auch so eine hat, gibt es keinen Frieden.
Bitte?
Wenn der andere auch so eine hat, gibt es keinen Frieden.
Doch. Doch, wenn du im Western siehst, dann stehen die sich beide gegenüber und dann, und der schneller ist, der überlebt. Und der andere eben nicht, und dann ist Frieden. Also, das ist eine Variante, die wir bis zum heutigen Tage kennen und wo wir ja auch, wenn wir heute die Nachrichten sehen, erleben, dass das genau auch die Fragestellung ist, um die es geht. Wie gehen wir eben jetzt vor in diesen Auseinandersetzungen? Wie verhalten wir uns dort? Und das ist eine Frage, vor der wir immer stehen, wenn es um den Frieden geht. Also auch um den Frieden, so wie, ich sag mal, dieser Begriff aus dem Griechentum im Frieden auch versteht. Aber ist das Frieden? Naja, wir wissen heute, und das ist ja auch Kriegstaktik, wenn ich mein Gegenüber dann erschieße, muss ich mich vorsichtshalber erkundigen, ob der Kinder hat und die gleich mit erschießen. Weil wenn die groß werden, kommen die und rächen sich. Das ist Logik und deswegen ist ja die Frage, ob dann wirklich Frieden ist oder nicht. Wer Frieden schaffen will in dieser Welt, der muss zum einen, und das ist immer die Herausforderung, egal ob man Falke oder ob man dann als Taube unterwegs ist, der muss irgendwie einen wachen Geist haben. Und dieser wache Geist bedeutet, dass ich mir das zumuten muss, dann, wenn ich einen Konflikt lösen will, beide Seiten auch wahrzunehmen und zu hören. Wenn ich einen Konflikt lösen will, also wirklich lösen will, dann muss ich auf beide Seiten blicken. Ich bin wirklich froh, ich hatte das ja erwähnt vor zwei Wochen, dass dann so das Thema war, jetzt gilt es nur, ja, ist richtig so und kein Aber mehr. Das hat sich gewandelt, ob dann auf einen guten Weg, weiß ich auch nicht so richtig. Aber doch, es muss ein Aber geben. Ich muss immer auf beide Seiten blicken, nicht um dann irgendetwas an Unmenschlichkeit zu rechtfertigen. Aber wer Frieden will in dieser Welt, der muss diese geistige Wachheit haben und Klarheit haben, zu fragen, erzähl du mir jetzt mal deine Variante und erzähl du mir jetzt mal deine Variante. Wenn ich dann sage, naja, ich habe deine Variante gehört und sage dann so und fälle ein Urteil, dann wird die andere Seite immer sagen, ja und ich, du hast ja gar nicht mit mir gesprochen. Du hast doch gar nicht auf mich gehört. Wer Frieden will, der muss diese geistige Wachheit und Klarheit haben, dann auch wirklich unterschiedliche Seiten wahrzunehmen, auch wenn es wehtut. Wie gesagt, nicht um etwas zu rechtfertigen, aber um den Konflikt dann am Ende wirklich zu verstehen. Und das ist eine Herausforderung im Kleinen wie im Großen. Wer den Frieden will, und das ist eben die weitere Seite, der braucht ein, ja, ich sag mal, ein offenes Herz. Wer Frieden will, braucht ein offenes Herz. Wir werden keinen Frieden bekommen in dieser Welt, im Kleinen wie im Großen, wenn ich auf einmal entdecke, dass sich mein Herz verfestigt hat. Dass in meinem Herzen auf einmal wirklich Hass wohnt und das es ist, was mich bestimmt. Wer Frieden will, muss darauf Acht geben, wie gesagt, zum einen, dass er einen wachen Geist behält, aber dass sein Herz auch, ich sag mal, menschlich und mitmenschlich bleibt. Und dort, wo Hass gesät wird und wo Hass ins Herz hineingepackt wird, dann werde ich nicht zum Frieden kommen, weil mein Handeln dann immer am Ende dazu führt, deine Seite ist doch voll, weil du bist sowieso der Verkehrte, Punkt. Egal, wer du bist, wie deine Eltern heißen, und Punkt. Und es ist erschreckend, was wir ja mitkriegen, dass auch Kindern eben schon eingebläut wird in den Schulen, in den ersten Klassen, dass auf der anderen Seite ein Todfeind ist, den es zu vernichten gilt. Was wird da im Herzen eigentlich aus einem Menschen, der damit groß wird, der das auch immer wieder hört? Wir werden nicht zum Frieden kommen, wenn unsere Herzen voll sind mit Hass. Und jetzt kann man natürlich auch, sag mal, auf die großen Weltkonflikte blicken. Aber wie ist denn das auch im Kleinen? Natürlich, wir würden nicht hassen. Aber überprüf doch mal deine Herzenshaltung, wenn du bestimmte Personen siehst, was in dir dann geworden ist. Ob dein Herz schon fest ist, ob du dann sagst, ah, der schon wieder unten, dann wird es keinen Frieden geben. Dann werden wir mehr und mehr in einer Welt leben, wo es dann darum geht, das reicht nicht mehr und ich habe mir die heute Morgen ausgeliehen, dann machen wir halt eine Nummer größer. Dann rüsten wir halt auf. Und deswegen, wer Frieden will, der muss einen wachen Geist haben, ich sag mal, und ein fleischliches Herz. Und das heißt, ich lasse mich nicht für dumm verkaufen, aber ich lasse auch in mein Herz keinen Hass sehen. Und wie gesagt, nicht nur in Bezug auf die großen Auseinandersetzungen, sondern auch auf das kleine Miteinander und manchmal gegeneinander. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt. Und jetzt bekommt diese Geschichte oder dieses Wort Jesu nochmal einen ganz anderen Schwerpunkt. Nach der Wachheit des Geistes und, ich sag mal, der Offenheit, der Fleischlichkeit des Herzens kommt es dazu, dass wir um das Ziel wissen, wohin es gehen soll. Dass wir um das Ziel wissen, wohin es gehen soll. Und wenn ich gelernt habe, dass der andere auf der anderen Seite halt der ist, den ich vernichten muss, dass wenn ich erlebe, dass mein Herz eben so fest geworden ist, dass ich sage, ach, wäre doch schön, wenn derjenige nicht mehr da ist, dann ist das Ziel klar, dann ergibt sich das Ziel von alleine. Dann werde ich dafür sorgen, dass im Endeffekt die andere Seite vernichtet wird. Oder, naja, wir haben es ja nicht mehr so handfest, dass wir irgendwie den anderen loswerden. Das geschieht dann oft über Mobbing. Ist ja heute auch eine sehr beliebte Geschichte, wie ich mit dem anderen umgehe. Und dadurch werde ich nicht Sohn Gottes genannt werden. Dadurch nicht. Sondern indem ich jemand bin, der Frieden stiftet, der Frieden schafft. Und dieser dritte Punkt, um den es hier geht, der bringt eben noch mal etwas anderes ins Spiel, wenn man sich eben die Bibel dann anschaut und wenn man dann herausbekommt, dass in der jüdischen Welt, in der jüdischen Tradition irgendwann, man war des Hebräischen nicht mehr so ganz mächtig, dann hatte man im dritten vorchristlichen Jahrhundert das Alte Testament aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt. Weil Griechisch konnte man, Hebräisch, ja, okay, wurde ein bisschen schwierig und so, und deswegen hatte man das in eine Sprache übersetzt, die man verstand. Und wenn man in die Septuaginta guckt, so heißt eben die griechische Übersetzung des Alten Testaments aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert, wenn man in die Septuaginta hineinguckt, wird man entdecken, dass das Wort Shalom immer mit Irene übersetzt wird. Das ist der Begriff, den man eben griechisch benutzt hat, um Shalom zu übersetzen. Also wenn Jesus von diesen Friedensstiftern hier redet, dann redet er nicht einfach nur von denen die Griechen gesprochen haben, also die Kunst der Politik verstanden haben, um Konflikte zu lösen. Auch wichtig, auch wesentlich. Aber der Shalom geht ja noch mal viel weiter und geht noch mal viel tiefer. Und wenn ich Frieden stifte, indem ich Konfliktparteien zusammenbringe, damit sie ihre Waffen niederlegen, dann bekomme ich vielleicht einen Friedensnobelpreis. Gut, super. Aber dann werde ich nicht Sohn oder Tochter Gottes genannt werden. Nein, das, was Jesus hier anspricht, dieser Friede, ist nicht eben das, was wir griechisch darunter verstehen, sondern da kommt der Shalom mit rein. Und Shalom ist ja eben viel mehr als das Niederlegen von Waffen. Shalom ist viel mehr als Konfliktparteien vielleicht auseinanderzubringen, eine Mauer dazwischen zu bauen und zu sagen, okay, jetzt herrscht Friede. Nein, Shalom ist, und das ist eben viel mehr das, was sich auch hinter dem verbirgt, was Jesus meint. Shalom ist, dass Menschen zum Heil kommen, dass Menschen heil werden. Weil woher kommen die Konflikte? Im Kleinen und im Großen. Woher kommen die Konflikte in meinem Leben, die ich habe? Die kommen daher, dass in mir etwas Unheil ist. Dass in mir Ängste wohnen, die mich zu einem bestimmten Verhalten dann verleiten. Dass in mir etwas ist, was nicht befriedet ist und von daher immer wieder auch zu Konflikten führt. Und das ist Shalom. Shalom heißt, der will uns Gott an die Hand nehmen und um uns ins Heil hineinzuführen. Dass wir heil werden, dass Wunden nicht wieder aufgerissen werden, sondern verbunden werden. Das ist das, was Shalom meint. Und jetzt verstehen wir auch diese großartige Verheißung. Menschen, die diesen Shalom aufbauen, die diesen Shalom stiften, das sind die, die werden Söhne Gottes genannt werden. Weil der Sohn Gottes war der Friedefürst. Der Sohn Gottes war der, der uns Frieden gibt. Und da sagt Jesus, wer bereit ist, sich auf diesen Weg zu begeben und Frieden zu stiften. Das ist der Sohn oder Tochter Gottes genannt wird. Wir brauchen in dieser Zeit und in unserer Welt kluge Politiker, die Konflikte irgendwie befrieden können. Und ja, es ist so, und das ist, haben wir bei Luther gelernt, durch die Zwei-Reiche-Lehre, es gibt so, es gibt die Situation, da muss man dem Bösen auch begegnen, auch als Falke. Diese Situation gibt es, wo wir Verantwortung haben für Menschen, für Schwächere. Da können wir nicht einfach sagen, okay, mach du, weil wenn wir uns dem nicht entgegenstellen, dann werden wir in einer Welt aufwachen, in der die Gewaltmächtigen, die Gewalttätigen dann an der Regierung sitzen. Die haben dann leichtes Spiel. Nein, manchmal muss man dem Bösen entgegentreten, genauso als Falke, damit Frieden werde. Aber Shalom wird so nicht. Shalom werden wir nicht als Falken erringen in dieser Welt, sondern für uns Christen ist es klar, dass das Zeichen des Geistes Gottes ist die Taube und nicht der Falke. Die Zeloten haben sich das gewünscht, dass doch der Himmel sich auftut und sagt, das ist mein geliebter Sohn, und dann kommt so ein Falke nieder und er wird richtig nochmal aufgepimpt. Und so. Nein, das ist nicht der Friedensweg, der Weg des Schaloms im Christentum. Sondern man muss aufpassen, dass, wenn ich genötigt werde, dem Bösen entgegenzutreten, dass nicht die Klarheit meines Denkens mir abhanden kommt, dass nicht Hass mein Herz erfüllt. Ja, ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist, aber Joe Biden hat ja zu Netanyahu gesagt, macht nicht nochmal die Fehler, die wir nach 9/11 gemacht haben. Ja, das ist schon eine kluge Aussage. Die große Gefahr ist, wo ich dann als Falke auftreten muss, ich im Herzen zum Falken werde, dass ich das Böse bekämpfe, indem ich am Ende vielleicht böse werde, nicht mehr klar denken kann, ein verhärtetes Herz habe. Und so sind wir eingeladen. Uns fragt keiner in der großen Weltpolitik, was man da machen soll, und ja, das ist nicht unser Job. Aber unsere Aufgabe ist es, hier an diesem Ort Friedensstifter zu sein. Und die Frage ist eben, was ich erreichen will, wo das Ziel liegt. Wichtig ist, den wachen Geist zu haben, ein offenes Herz. Aber wo willst du hin? Wo wollen wir hin? Was ist unser Ziel? Den Feind besiegen? Mit einem Peacemaker, der am Ende keinen Frieden stiftet? Wollen wir das? Ist mein Herz so hart geworden, dass ich sage, ach, wenn ich den sehe, ach, der schon wieder. Dann bist du auf dem Weg, eben alles andere zu sein, aber nicht der, der Frieden stiftet. Oder sagen wir, die Menschen sollen von uns sagen, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Nicht damit wir hier, sondern sie sollen es sagen, weil wir Frieden stiften. An dem Ort, wo wir stehen, in der Stadt, in dem Stadtteil, in dem wir leben, sind wir Friedensstifter. Wir versuchen, einen wachen Geist zu behalten und auf unterschiedliche Menschen auch zu hören und das wahrzunehmen. Versuchen, mit dem Herzen auch offen zu bleiben, um nicht hart zu werden für das Leben der anderen. Und dann aber, um mehr zu bringen als nur, nicht nur, das kann man in dieser Zeit nicht sagen, aber um mehr zu bringen als Irene, sondern wir wollen den Shalom. Und weil Christus unser Friede ist, dürfen wir Friedensstifter sein. Und von daher, wenn ihr im Neuen Testament die Anreden lest oder die Abschlussgrüße, ist immer wieder auch diese Zusage und dieser Wunsch, Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Diese Welt braucht Friedensstifter. Das sind dann oft auch die Friedfertigen. Manchmal sind es auch die, die nicht so friedfertig sind. Aber es sind die, die den Shalom Gottes in diese Welt tragen wollen. Wie geht es uns damit? Habe ich noch eine Klarheit im Kopf? Oder weiß ich vorher schon immer genau, wer richtig und wer falsch ist? Habe ich auch noch ein offenes und weiches Herz, um auch für den Menschen zu sein? Oder bin ich schon fest geworden im Herzen und sage, ach, kenne ich doch. Dazu sind wir eingeladen, dazu sind wir herausgefordert, indem Jesus sagt, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Ich lade uns ein, dass wir miteinander beten, wer das tun möchte, kann das gerne tun.